gegen Mittag an einem warmen Herbsttag. Mohammed Ali, ein junger Mann, mittelgroß, schmal, Jacke mit dem FC Arsenal-Wappen, steht vor einer mit Unrat übersäten Böschung unter der sechsspurigen Ringautobahn Peripherique. Hier im Norden von Paris, gerahmt von halb verfallenen Lagerhallen und einer Abfahrtsspur der Autobahn, ist eine Art No-Man's-Land entstanden. Eingeklemmt zwischen der Stadt der Lichter und dem als sozialen Brennpunkt verschrienen Vorort Saint-Denis. Mohammed Ali kennt die Gegend wie seine Westentasche.
Wir sind an der Porte de la Chapelle. Auf der Böschung stand vor einem Jahr noch ein Zeltlager für 700 Migranten. Ein halbes Jahr habe ich dort gelebt. Schlafen konnte man nur tagsüber, trotz des Verkehrslärms. Nachts gab es oft Randale. Wir waren einfach zu viele. Zudem waren Drogen im Umlauf. Man fand nicht zur Ruhe.
Mohammed Ali stammt aus dem Tschad. Die Familie zählte im Bürgerkrieg 2006 zu den Rebellen. Sein Vater kam um, der ältere Bruder wurde inhaftiert. Der Rest der Familie flüchtete nach Libyen. Die Mutter, die zwei älteren Schwestern, Mohammeds Schwager und er selbst, da war er 11 Jahre alt. Das neue Leben war so prekär, dass er mit 19 erneut aufbrach, alleine über Italien nach Frankreich. Er landete in Dijon vor nunmehr 5 Jahren.
Dort habe ich meinen ersten Asylantrag gestellt. Nach 2 Jahren erhielt ich Antwort. Die war negativ. So bin ich nach Deutschland, um dort um Asyl zu bitten. Ich war in Brandenburg, in Guben und danach in Forst, bis mich die Polizei aufgriff und nach Frankreich zurückschickte. Mein dritter Versuch in Paris war endlich erfolgreich. Im September 2019 wurde ich als Flüchtling anerkannt. Jetzt habe ich Aufenthaltspapiere für 10 Jahre.
Das Lager an der Porte de la Chapelle hat die Polizei im November 2019 geräumt. Dort neben der Kreuzung steht nun ein Einsatzwagen der Sicherheitskräfte postiert.
Der Polizeiwagen steht nun dort rund um die Uhr, um zu verhindern, dass da noch mal jemand ein Zelt aufbaut.
Dafür ist einige hundert Meter weiter, direkt an der Ringautobahn, ein neues, größeres Zeltdorf entstanden, heillos überfüllt, ohne Toilette oder fließend Wasser. Hilfsvereine verteilen Essen, Kleidung, Decken. Ähnliche Lager, ähnliche Bilder sind landauf, landab zu sehen. 138.420 Flüchtlinge stellten 2019 in Frankreich einen Asyl-Erstantrag. In Deutschland waren es knapp 900 Personen mehr. Doch während die Zahlen in der Bundesrepublik sinken, stiegen sie auf der anderen Rheinseite um 9,3% im Vergleich zum Vorjahr. Auch weil in Frankreich immer mehr Migranten landen, deren Asylanträge in anderen EU-Ländern abgeschmettert wurden. Dublin-Fälle werden sie genannt, nach dem 1990 von den wichtigsten EU-Staaten unterzeichneten gleichnamigen Abkommen. Laut dem muss ein Flüchtling zwar seinen Asylantrag in dem Land stellen, wo er erstmals den Boden der Europäischen Union betreten hat, aber wenn er sich mindestens 6 Monate in einem anderen EU-Staat aufgehalten hat, kann er auch dort um Asyl nachsuchen. Auf diese Dublin-Fälle ging in Frankreich 2019 jeder vierte Erstantrag zurück. Dabei oder vielleicht auch deshalb tut Paris wenig dafür, Asylbewerbern den Alltag zu erleichtern, sagt Gérard Sadiq. Sadiq ist bei der CIMAD, einer großen Flüchtlingshilfeorganisation, für das Thema Asyl zuständig.
En fait, strukturellement, la principale différence entre la France et l'Allemagne, c'est la façon dont se construit la procédure.
Es gibt einen strukturellen Unterschied zwischen dem französischen und dem deutschen Asylsystem. Hierzulande nehmen sich die Behörden Flüchtlingen erst dann an, wenn sie einen Asylantrag gestellt haben. Allerdings ist die Zahl der Unterkünfte chronisch unterdimensioniert. In Deutschland hingegen werden die Leute zuerst untergebracht, versorgt und dann wird das Asylverfahren eröffnet.
Ce qui est exact contraire de l'Allemagne, où la première chose qu'on fait, c'est d'accueillir les gens.
Regelmäßig klagen Vereine wie die CIMAD gegen staatliche Erlasse, die die Rechte von Migranten und Asylbewerbern immer mehr beschneiden. Im letzten Jahrzehnt äußerten das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge und das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen mehrfach ihre Besorgnis über Frankreichs Asylpolitik. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte die Regierung in Paris. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bei Amtsantritt ein wohlklingendes Motto vorgegeben: Humanité et fermeté, Humanität und Entschlossenheit. Im Juli 2017 erklärte der damalige Premierminister Édouard Philippe:
Et nous devons être fermes pour indiquer clairement que les migrants économiques, dont je comprends parfaitement.
Wir müssen entschlossen auftreten, um Wirtschaftsflüchtlingen klarzumachen, dass wir nicht in der Lage sind, alle aufzunehmen, selbst wenn ich ihr Motiv verstehen kann. Das entspricht nicht unserer Politik. Dafür aber wollen wir jene würdevoll und bestmöglich empfangen, die wegen ihrer Ansichten, ihrer Religion, ihrer ethnischen Abstammung oder anderer relevanter Gründe die Flucht nach Frankreich antreten.
Religion, leur appartenance ethnique ou des situations particulières qui seraient les leurs.
Seither hat Macron jedoch vor allem an Entschlossenheit zugelegt, vertraute ein Kader der Regierungspartei im September 2019 der Tageszeitung Le Monde an.
Er hat sich seit 2015 und seinem Zuspruch zu Angela Merkels Empfangspolitik sehr gewandelt. Damals vertrat er einen sehr humanitären Kurs. Schon während des Präsidentschaftswahlkampfs war Macron auf eine ausgewogenere Linie umgeschwenkt. Seit 2018 hat er innerlich dicht gemacht. Er denkt, dass die Gesellschaft beim Thema Asylpolitik viel härter ist als die Politik.
Statistisch gesehen wird in Frankreich alle 16 Monate ein neues Migrationsgesetz verabschiedet. Die aktuell gültige Version trat im August 2018 in Kraft, nennt als Leitmotiv eine beherrschte Migration und gibt drei Ziele vor. Das Asylverfahren soll beschleunigt die Bearbeitungsdauer von bis zu 2 Jahren auf 6 Monate reduziert werden. Abgewiesene Asylbewerber sollen schneller abgeschoben werden und die Aufnahmebedingungen für Personen mit Flüchtlingsstatus, also anerkannte Asylbewerber, sollen verbessert werden. Die Regierung bezeichnet das neue Gesetz als Fortschritt. Viele Hilfsvereine und Menschenrechtsaktivisten sprechen hingegen von einem Rückschritt. Auch der Kommissar für Menschenrechte im EU-Rat denkt ähnlich. Als Anfang 2018 erste Leitlinien bekannt wurden, trat das Personal bei Asylbehörde und Einspruchsinstanz einen Monat lang in Streik, weil die neuen Fristvorgaben nicht einhaltbar seien. Noch heute schwärmt Mohammed Ali von seiner Zeit in Deutschland. Dort seien seine Rechte als Asylbewerber mehr respektiert worden als in Frankreich. Doch peu à peu fasst er nun in Paris Fuß. 2 Monate nachdem der junge Mann seinen Flüchtlingspass erhalten hatte, bot die Heilsarmee ihm schließlich einen Job in ihrer Anlaufstelle für Bedürftige an, direkt gegenüber der Autobahnbrücke, unter der Ali früher kämpfte. Sein Arbeitsplatz ist in einer ehemaligen Fabrik. Durch den Hintereingang geht es in einen verwinkelten Raum, Betonwände, einige Bänke, in einer Ecke sind Plastikgartenliegen gestapelt. Vormittags und nachmittags werden je 100 Personen eingelassen. Vom Eingang bilden sich regelmäßig lange Warteschlangen.
Das ist der Ruhesaal, wo die Leute sich tagsüber ein bisschen ausruhen können. Nebenan sind die Toiletten und dahinter gibt es Duschen.
Ali verwaltet das Depot, gibt Duschgel, Damenbinden, Trinkbecher aus, 26 Stunden pro Woche für knapp 900 Euro netto monatlich. Seit kurzem finanziert ihm die Heilsarmee eine Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer. Sie hat den 24-Jährigen im Wohnheim einquartiert. Französisch hat sich Mohammed Ali selbst beigebracht, im Alltag auf der Straße. Lediglich 55 Stunden Sprachkurs hätte der französische Staat ihm während des Asylverfahrens zugestanden. Der schmale junge Mann zieht sein Handy aus der Tasche und zeigt ein Foto von sich bei seiner Ankunft in Paris. Da war sein Gesicht dicklich, aufgedunsen, der Blick müde, resigniert.
C'était le problème. En fait, avec le problème, j'ai vu que beaucoup de choses qui étaient pas bien.
Ich hatte damals viele Probleme. Ich habe zu viele schlimme Dinge gesehen und erlebt. 2017 habe ich ein halbes Jahr kaum schlafen können, weder tagsüber noch nachts. Ich kam zu einem Psychiater, der gab mir Medikamente, bis mir jemand sagte, ich solle bloß aufhören damit. Damals habe ich mal eine Woche schwarz gearbeitet und wurde prompt von der Polizei erwischt. Die Polizisten haben mich eingesperrt, obwohl ich ihnen erzählte, dass ich auf der Straße lebe und Geld für Essen und Klamotten brauche. Das war ihnen einfach egal. Nach 2 Wochen haben sie mich dann wieder laufen lassen.
Das Thema Einwanderung und Integration ist in Frankreich ein Dauerbrenner. Vor gut einem Jahr, während einer Debatte in der Nationalversammlung, trat Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, ans Rednerpult.
Nous sommes réunis dans cet hémicycle pour parler d'immigration, j'allais dire encore une fois d'immigration.
Wir sind heute hier versammelt, um über das Thema Einwanderung zu sprechen. Einmal mehr möchte ich anfügen. In den letzten 30 Jahren wurden viele Einwanderungsgesetze erlassen. Nicht um wirksam einzugreifen, sondern eher um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass man sich des Themas annehme.
Ceux qui n'ont pas le choix de la fuir, vivent dans la détresse.
Jene, die täglich ungewollt mit Flüchtlingen konfrontiert sind, die sich bedrängt fühlen, und meine Partei ist Sprachrohr ihres Leids, alle jene sind sich bewusst, dass die anarchische Einwanderung eine Bedrohung darstellt, eine Gefahr für ihr Alltagsleben, ihre Lebensart und teilweise sogar für ihr Leben an sich.
Solche Töne schlägt der Le Pen-Clan seit fast einem halben Jahrhundert an. Seit Marines Vater Jean-Marie 1972 die Partei unter dem Namen Front National aus der Taufe hob. Ein Jahr später setzte die erste weltweite Ölkrise, den Trente Glorieuse, Frankreichs Wirtschaftswunderzeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ein abruptes Ende. 1974 verkündete Paris einen Einwanderungsstopp und schloss die Grenzen. Im Land machte sich Massenarbeitslosigkeit breit. Besonders betroffen waren Berufseinsteiger. Bei den Gemeindewahlen 1983 erzielte der Front National mit Hetzparolen gegen Einwanderer erste Siege, obwohl schon damals knapp jeder und jede Vierte im Land von ausländischen, zugereisten Vorfahren abstammte. Die Vorfahren von Katrin Witold-Wenden etwa kamen aus Russland und deren Ahnen aus Deutschland. Sie arbeitet seit Jahrzehnten als Politologin zur französischen Migrationspolitik. Witold-Wenden lehrt unter anderem an der Elite-Politikhochschule Sciences Po in Paris.
C'est un grand pays d'immigration historiquement puisqu'on est le pays qui a le plus accueilli.
Frankreich ist ein Einwanderungsland mit langer Tradition. Bereits ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es massiv Zuwanderer aufgenommen, vor allem weil es an Arbeitskräften fehlte. Die Migrationsgeschichte in der meisten anderen Staaten in Europa, darunter Deutschland, beginnt erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also 100 Jahre später. In den 1930er Jahren war in Frankreich die relative Zahl der Einwanderer genauso hoch wie in den Vereinigten Staaten.
Comparativement à la population, autant de migrants que les États-Unis.
Lange Zeit war es in Frankreich auch ziemlich einfach, Aufenthaltspapiere zu erhalten, selbst für Asylbewerber. Bis Paris 1974 die Grenzen dicht machte, erinnert sich Katrin Witold-Wenden.
En France, contrairement à l'Allemagne qui a entrouvert l'immigration de travail au début des années.
Im Gegensatz zu Deutschland, wo zu Beginn der Jahrtausendwende die Grenze für Arbeitssuchende wieder durchlässiger wurde, blieb Frankreich bei seinem harten Kurs, um bloß niemanden anzulocken. Anders als in Deutschland hat Frankreich außerdem Flüchtlingen verboten, während der Dauer des Asylverfahrens arbeiten zu gehen. Dabei können längst nicht alle Migranten vom Staat versorgt werden.
Die Folge sei, so die Migrationsexpertin, dass vielerorts Zeltlager entstehen, ob in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais oder unter Pariser Autobahnbrücken. Die werden regelmäßig von der Polizei geräumt.
Aber es beflügelt ja nur die Rechtsextremen, wenn man auf der Straße Migranten, die in der Misere leben, erblickt. Eine Misere, die konstruiert wird.
Im Januar
2020 erschien in Frankreich ein ungewöhnlicher Lagebericht, erstellt in mehrmonatiger kollektiver Arbeit von Direktoren von Asyleinrichtungen, Dozenten, Forschern mit dem Schwerpunkt Migration und Vertretern von Hilfsvereinen. Schon der Titel enthielt die Forderung nach einer Migrationspolitik, die den Ansprüchen der Französischen Republik gerecht wird. Das Fazit des Berichts:
Unser Asyl- und Einwanderungssystem wird heute weitgehend vereitelt.
Bei weitem nicht so hart, urteilt Stella Dupont. Sie sitzt für Macrons Bewegung La République en Marche in der Nationalversammlung und hat mit einem Kollegen von der konservativen Partei Les Républicains kürzlich eine Studie zur Integration von Flüchtlingen veröffentlicht. Seit dem Migrationsgesetz von 2018, so die Autoren, habe sich durchaus einiges positiv verändert. Grundsätzlich aber gäbe es für anerkannte Flüchtlinge noch zu viele Hürden für den Einstieg in die Berufswelt. Auch Stella Dupont ist der Ansicht, die Politik solle potenzielle Migranten offenbar abschrecken.
Das ist aus meiner Sicht ein Irrtum. Denn trotz aller Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt steigt die Zahl der Migranten, die sich in Frankreich niederlassen wollen. Tendenziell haben wir inzwischen Deutschland überrundet, was schon bemerkenswert ist. Und es gibt ein weiteres Paradox. In vielen unserer Regionen suchen Unternehmen händeringend Mitarbeiter. Es ist doch ein Widerspruch, die Hürden aufrechtzuerhalten, obgleich der Bedarf an Arbeitskräften offensichtlich ist.
Solidarität mit den Sans-Papiers, also mit Arbeitskräften ohne legalen Aufenthaltsstatus, das forderten im vergangenen Juni in Marseille mehrere hundert Demonstranten, Migranten, Gewerkschafter, Menschenrechtsaktivisten. Bei der Kundgebung ergriff eine Endfünfzigerin, Muslimin mit Kopftuch, das Mikrofon. La crise sanitaire
actuelle a mis en relief. Die Gesundheitskrise wegen der Corona-Pandemie hat grell beleuchtet, wie ungerecht die Sans-Papiers in Frankreich behandelt werden. Trotz der Corona-Pandemie haben viele von uns weitergearbeitet und Aufgaben erledigt, die sonst niemand tun will. Mit unserem Einsatz stehen wir an vorderster Front. Wir arbeiten für Reinigungsfirmen, bei der Müllabfuhr, als Haushaltshilfen, Erntehelfer, im Handelssektor als Lieferboten und so weiter.
Unzählige Sans-Papiers sind insbesondere im Hotel- und Gaststättengewerbe tätig. Ein Sektor, der mit am meisten unter der aktuellen Krise leidet. Solidarität in Form von Aufenthaltspapieren. Diese Forderung war auch Credo eines Marches des Sans-Papiers, der Mitte September im Süden des Landes aufbrach. Dessen Ankunft einen Monat später in Paris allerdings ging in der Öffentlichkeit komplett unter. Denn da waren die Medien voll mit Berichten über das islamistische Attentat am Vortag. Ein Tschetschene hatte einen Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort enthauptet. Ein grauenhafter Mord, der die französische Gesellschaft dauerhaft bis ins Mark erschüttert. 3 Wochen zuvor hatte ein Pakistani bei einem Anschlag 2 Personen in Paris verletzt und Anfang November wurden 3 Menschen in einer Kirche in Nizza von einem Tunesier umgebracht. 3 Terrorakte innerhalb von 2 Monaten. Gemeinsam ist ihnen, die Täter waren junge Ausländer, radikalisierte Muslime, Migranten. Der Tunesier war gar erst 2 Tage vor dem blutigen Anschlag in Nizza eingereist. Emmanuel Macron wolle angesichts der neuen Attentate die Grenzkontrollen verstärken, berichtete der TV-Kanal Euronews am 5. November. Der Staatspräsident versprach, sich in Brüssel für eine Reform der Regeln zur Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum stark zu machen. Erste Vorschläge will Macron beim nächsten EU-Gipfel im Dezember vorlegen. Währenddessen erheben Konservative und Rechtsextreme in Frankreich lauter denn je ihre Stimme. Im Privatsender Sud Radio ist Bruno Retailleau, Senator und Hardliner der konservativen Partei Les Républicains, Ende Oktober Gast in der Politik-Talkshow von Patrick Roger.
L'immigration, on est le seul pays d'Europe pratiquement à ne pas avoir contraint le regroupement familial.
Wir sind praktisch das einzige Land in Europa, das das Recht auf Familienzusammenführung nicht eingeschränkt hat, das nicht entschieden durchgreift. Dabei gibt es doch einen Zusammenhang zwischen der massiven Zuwanderung und der Verschlechterung des gesellschaftlichen Klimas.
Aber das sind doch 2 verschiedene Debatten, die eine zum radikalen Islamismus, die andere zur Einwanderung.
Das ist ein und dasselbe. Die Täter der jüngsten Anschläge sind alle Ausländer.
Diese Stimmungsmache schürt die Angst der Bevölkerung vor Migranten, wie auch die Vorbehalte gegenüber Einwanderern, die schon in den 1960er Jahren nach Frankreich kamen, insbesondere Muslime aus den Ex-Kolonien in Nordafrika und Subsahara-Staaten. Viele leben mit ihren Familien in den armen Vorstädten. Artet die soziale Misere dort in Randale-Akte und Krawalle aus, kommt im In- und Ausland regelmäßig die Frage auf, ob die Integrationspolitik bezüglich der Einwanderer gescheitert sei. Denn in manchem Brennpunktviertel haben sich islamistische Hassprediger, Separatisten, Raum erobert, Raum, den die Republik infolge einer gescheiterten Wohnbau- und Sozialpolitik zu lange habe brachliegen lassen, stellte sogar Staatspräsident Emmanuel Macron klar, als er Anfang Oktober die Leitlinien eines neuen Gesetzes gegen Separatismus präsentierte.
Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme.
Wir haben uns unseren eigenen Separatismus geschaffen.
Macrons historisch zu nennendes Eingeständnis bestätigt die Erkenntnisse von Politologin Catherine Vitol-de-Wenden.
Erhebungen des Nationalen Instituts für demografische Studien, INET, zum Werdegang junger Franzosen mit Migrationshintergrund zeigen, die Idee von einer gescheiterten Integration ist eine mehr. In der Schule haben Sprösslinge von Einwandererfamilien keineswegs schlechtere Noten als Gleichaltrige aus demselben sozialen Milieu. Allerdings werden sie zum Beispiel bei der Jobsuche weiterhin sehr diskriminiert. Doch einer immer größeren Zahl unter ihnen gelingt der soziale Aufstieg aus dem Arbeitermilieu heraus. Sie arbeiten heute im öffentlichen Dienst, bei der Bahn, in der Metro, als Lehrkräfte. Das haben viele alteingesessene Franzosen noch gar nicht mitbekommen. Sie scheinen wie mit Blindheit geschlagen.
Im September 2019 veröffentlichte die Tageszeitung Le Monde eine repräsentative Erhebung zu den, wie es hieß, gesellschaftlichen Brüchen. 64% der befragten Franzosen gaben dabei an, sich in ihrer Heimat weniger zu Hause zu fühlen als früher. 66% meinten, die Einwanderer mühten sich nicht um Anpassung. Eine weitere Umfrage ergibt, dass knapp 3 von 4 Franzosen wenig von der Einwanderungspolitik der Regierung halten. Sie sei zu lasch, war die Antwort. Dabei hatte die Regierung da gerade erst wieder eine Parlamentsdebatte rund um das Thema Einwanderung und Integration veranstaltet und im Anschluss einen 20-Punkte-Plan vorgelegt. Zu dessen Ziel erklärte der damalige Premierminister Édouard Philippe:
Wir wollen die Kontrolle über unsere Migrationspolitik zurückgewinnen, indem wir bei der Aufnahme und Integration von Migranten klare Vorgaben machen.
Angekündigt wurden da zwar mehr Mittel für Entwicklungshilfe im Ausland sowie für die Integration anerkannter Flüchtlinge in Frankreich, gleichzeitig aber auch neue Restriktionen. Indem zum Beispiel Migranten erst 3 Monate nach Beginn des Asylverfahrens statt, wie zuvor sofort, Zugang zur medizinischen Grundversorgung erhalten. Zudem ist der Bau von 3 neuen Abschiebehafteinrichtungen geplant. Unverhohlen schielen der Staatspräsident und die Seinen dabei auf April 2022, den Termin für die nächste Präsidentschaftswahl. Da dürfte Macron erneut Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Rassemblement National, zu Gegnerin haben. Für ihn sei 2022 noch weit weg, sagt Mohamed Ali in einem Café an der Porte La Chapelle. Derzeit konzentriert sich der junge Flüchtling auf seine Berufsausbildung.
Mein Traum wäre ein guter Arbeitsvertrag. Und ich möchte all jenen helfen, die in Not sind.